Niemand möchte etwas Wichtiges verpassen, nicht wahr? Das haben wir sogar heute Morgen gesehen, am Anfang des Gottesdienstes, als wir versucht haben zu singen, aber die Folien haben wir nicht gesehen. Und wir haben einfach gewartet auf die Folien. Das Lied war vorgespielt und super gemacht, Jonathan. Ich habe auch Jonathan angeschaut. Er hat kurz mich angeschaut und dieses Gefühl von, oh, wir verpassen etwas Wichtiges momentan. Wir möchten als eine Gemeinde mitsingen, nicht wahr? Und wir haben die Gelegenheit verpasst. Ich habe auch eine Illustration aufgeschrieben für die Predigt heute Morgen. Kinder sind auch ein gutes Beispiel davon, nicht wahr? Kinder möchten etwas Wichtiges nicht verpassen. Zum Beispiel Kinder, die auf den Postboten warten. Ich bin mir nicht sicher, wie oft das tatsächlich passiert. Bei uns passiert es manchmal, weil wir von Amazon bestellen. Und für die, die vielleicht zu Hause nachmittags sein dürfen ab und zu, dann kennen wir diese Erlebnis, nicht wahr? Diese Erfahrung. Es gibt Hinweise, dass der Postbote kommt, dass er da ist. Mindestens bei uns, ein bisschen weiter entfernt von der Gemeinde hier, es gibt das Geräusch von einem T5-Transporter. Es gibt auch diese gelbe Farbe dazu. Es gibt das Geräusch der Schiebetour auch. Und dann endlich klingelt es zu Hause. Und wir freuen uns auf das Päckchen, das gerade eben angekommen ist. Endlich, das Buch, das ich bestellt habe, oder für Kinder vielleicht ein Spielzeug, besonders wenn das Kind einen Geburtstag hat, wie Sethys gestern. Und diese große Erwartung, etwas Wichtiges kommt und wir müssen unbedingt das nicht verpassen. Niemand möchte etwas Wichtiges verpassen. Und wir haben oft hier in der Eckstein-Gemeinde gesagt, dass Gott sehr wichtig ist. Natürlich in einer christlichen Gemeinde, einer Gemeinde, die die Bibel liest, werden wir alle sagen, dass Gott wichtig ist. Wir haben auch hier in der Eckstein-Gemeinde gesagt, besonders als wir durch Markus' Evangelium arbeiten, haben wir auch gesagt von vorne, dass es möglich ist, Jesus zu verpassen. Es ist möglich, auch in einer Gemeinde eine echte Beziehung mit Gott zu verpassen. Und was im Leben ist wichtiger als eine echte Beziehung mit Gott? Was ist wichtiger als gottzentrierte, echte, wahre Anbetung? Dass wir aufpassen müssen, Gott und Jesus zu sehen und ihn kennenzulernen, ist super wichtig. Das haben wir in den letzten Predigten gesagt und besonders in der letzten Predigt von Thomas, als er Markus 11, Vers 1 bis 11 gepredigt hat, hat er Vers 11 vorgelesen und Jesus zog hier von Markus Evangelium Kapitel 11. Ihr könnt Markus 11 aufschlagen. Heute werden wir Verse 12 bis 26 anschauen, oder 12 bis 26. Und in Vers 11 von Markus 11 lesen wir, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunden schon vorgerückt war, mit den Zwölften hinaus nach Bethanien. Und in dieser Predigt hat Thomas auch uns gesagt, dass Jesus Jerusalem verlassen hat und niemand hat ihn erkannt. Sogar wenn es Hinweise, gute Hinweise im Alten Testament gab, sogar wenn die Juden besonders in dieser Zeit wissen sollten, dass der Messias da war, die haben ihn einfach nicht erkannt. Die haben Jesus verpasst. Das haben wir auch in Markus Evangelium gesehen, als wir hier in der Eckstein-Gemeinde so oft von vorne gesagt haben, lasst uns hier in Markus Evangelium Jesus anschauen. Wir sehen ganz am Anfang, dass wir eine besondere Botschaft haben im Evangelium. Jesus, der Messias, ist zur Welt gekommen. Das sollten wir wissen von Jesaja, eine Stelle, die wir oft vorgelesen haben hier durch diese Predigtreihe. Die Juden damals sollten auch Jesus anschauen und sehen, dass er Wunder getan hat, Dämonen ausgetrieben hat, mit Vollmacht gelehrt und gepredigt hat. Die sollten wissen, dass Jesus da ist. Die sollten Jesus nicht verpassen, sondern ihn sehen und ihn als Gott anbeten. Das haben sie aber nicht getan. Die haben Gott verpasst. Und in unserem Text heute, Markus 11, 12 bis 26, wird Markus uns helfen, Jesus zu erkennen. Er wird uns helfen, Jesus nicht zu verpassen. Und in diesem Text werden wir heute, oder mindestens möchte ich euch, drei Prinzipien geben, die wir anschauen müssen, die uns davon abhalten, den Messias zu verpassen. Drei Prinzipien in dieser Predigt heute Morgen an dieser Stelle. Und diese Prinzipien werden uns helfen, Jesus, oder die werden uns davon abhalten, den Messias zu verpassen. Wir möchten nicht so beschäftigt in diesem Leben sein, dass Jesus einfach dabei ist, aber wir ihn nicht sehen, dass wir ihn nicht anbeten. Das wäre super traurig, was wir auch in der letzten Predigt gesehen haben. Ich möchte den Text vorlesen. Heute haben wir eine Stelle, die ein bisschen länger ist. Ich werde den Text im Ganzen vorlesen und dann werden wir Stück für Stück durcharbeiten. Markus 11, Abvers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Wir reden von Jesus hier. Vers 13. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Vers 15. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester gehörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und in Vers 20, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von der Wurzel oder von den Wurzeln an verdorbt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verpflückt hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Vers 24, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wie ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht geben. Oh, was für eine lange Stelle. Wir haben viele Teile in dieser Stelle. Aber ich möchte euch sagen, ganz am Anfang heute Morgen, dass diese Teile zusammen gehören. Man könnte theoretisch drei Predigten von dieser Stelle predigen. Das verstehe ich, ist 100% möglich. Das machen wir aber heute nicht. Wir möchten von allen diesen Versen, die wir vor uns haben heute Morgen, anschauen, sehen und lernen, wie wir Gott einfach richtig anbeten können. Wie können wir einfach eine gottzentrierte Anbetung haben, damit wir Gott nicht verpassen in allem, was wir tun. Das werde ich euch erklären. Aber bevor wir auch durch diese Punkte arbeiten, durch diese Verse arbeiten, ich möchte etwas zu Vers 26 sagen. Einige Übersetzungen haben Vers 26 nicht. Einige Übersetzungen haben Vers 26 und haben so eine Notiz nebenbei. Weil, was wir durch einfach das Studium lernen, ist, dass diesen Vers, Vers 26, höchstwahrscheinlich nicht in den originellen Manuskript war. In den die frühesten Manuskripten, die wir haben von Markus, haben Vers 26 nicht. Aber wir sollten nicht fürchten, es ist kein Problem. Das hat schon ein paar Mal in Markus Evangelium passiert. Und was wir denken, dass passiert ist, ein Schreiber oder Schriftgelehrter, der Markus kopiert hat oder aufgeschrieben hat. Wir denken, dass er einfach an Matthäus 6,15 gedacht hat, oder vielleicht hat er auch Matthäus 6,15 dabei gehabt. Und in Matthäus 6,15 lesen wir fast die gleichen Worte, die wir in Markus 11,26 sehen. Ich denke nicht, dass Markus diesen Satz aufgeschrieben hat, als er Markus Evangelium aufgeschrieben hat. Aber später hat ein Schreiber, Schriftgelehrter, den Vers aufgeschrieben, was auch kein Problem ist, wenn wir denken, eine Person hat etwas zur Schrift hinzugefügt, dann können wir auch sagen, aber es ist kein Problem, weil wir diese fast gleiche Worte in einer anderen Bibelstelle haben. Ergibt das Sinn? Okay, das erklärt, warum wir vielleicht in den verschiedenen Übersetzungen Vers 26 vielleicht haben oder nicht haben. Okay, lasst uns wieder zum Text gehen und wir werden anschauen, was hier in Vers 12 passiert ist. Wir haben gelesen, dass Jesus beschäftigt war in seinem Dienst. Wir sind hier bei seiner letzten Woche des Lebens. Alles in Markus Evangelium führt zum Kreuz hin, was wir lesen und studieren hier. Wir verstehen, dass Jesus in Jericho war. Er ist nach Jerusalem gegangen und dann wieder aus und rein und aus und rein. Er ist beschäftigt, er ist unterwegs, er hat gelehrt, er hat mit Menschen gesprochen, geredet. Und jetzt lesen wir hier in Vers 12 von Markus 11. Als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Okay, nun haben wir ein bisschen Kontext hier für diese Geschichte mit dem Feigenbaum. Er hat Hunger gehabt. Das können wir auch verstehen. Selbstverständlich hat er Hunger, aber auch, dass wir lesen hier in Markus 11,12, dass Jesus Hunger hat, zeigt uns ein bisschen über Jesus. Das ist nicht der Hauptpunkt der Stelle, aber wir sehen auch hier in dieser Stelle, dass Jesus einfach 100% Mensch war. Das ist auch etwas, was wir lernen im Grundlagenkurs. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr auch den Grundlagenkurs besuchen. Heute Morgen wäre aber passend. Ist schon vorbei, aber kommt wieder. Jesus war 100% Mensch und Markus hat einfach so geschrieben, als alle einfach verstehen würden, Jesus hat Hunger gehabt. Und nun haben wir den Kontext für diese Geschichte vom Feigenbaum, die wir jetzt sehen, auf Vers 13. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Das ist auch selbstverständlich. Er hat Hunger gehabt und jetzt sieht er einen Baum, Obstbaum, und gedacht hat, ich könnte hier etwas Essen kriegen. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Ich möchte auch ein bisschen hier erklären, von dem, was ich gelesen habe und studiert habe, ich bin kein Gärtner. Ich bin nicht so begabt in diesem Bereich, aber was ich gelernt habe, ist, dass mit so einem Feigenbaum die Früchte sind bereit später im Jahr. Nicht im Frühling, sondern Anfang Herbst. Aber es ist doch möglich, früh im Jahr etwas von dem Baum zu kriegen. Früchte von dem Baum zu kriegen. Ich habe sogar gelesen, dass die Früchte kommt bevor den Blättern, aber die Frucht ist reif am Ende der Saison. Ergibt das Sinn? Und in dieser Weise, Jesus hat die Blätter gesehen und es ist, wir können verstehen, dass vielleicht er etwas von diesem Baum zu essen kriegen könnte. Aber das hat mit diesem Baum offensichtlich nicht passiert. Es gab nichts zu essen. Und dann lesen wir in Vers 14, Jesus begann und sprach zu ihm, zu diesem Baum. Nicht zu den Jüngern, nicht zu einer Person hier, einfach zu diesem Baum. Esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir, und seine Jünger hörten es. Wenn wir einfach diese Stelle anschauen und nicht den Kontext anschauen, dann können wir uns einige Fragen stellen. Wir können uns fragen, was ist hier los? Hat Jesus so viel Hunger gehabt, dass er bereit war, einfach den Baum zu pflücken? war er bereit in Zorn einfach diesen Baum zu zerstören. Was für einen Zorn hat Jesus gehabt? Ja, wenn wir den Kontext nicht verstehen, dann können wir solche Fragen stellen. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt an dieser Stelle. Weil wenn wir Markus 10, auch einfach Markus insgesamt anschauen, besonders jetzt in Kapitel 11, ab Vers 1 bis Vers 11, in Kapitel 11, dann sehen wir, dass Jesus, der Messias, angekommen ist. Und wir sollen, Palmsonntag, alle sollten Jesus sehen, Jesus erkennen, ihn anbeten und sagen, der Messias ist hier. Und wir haben auch in Markus Evangelium vom Anfang an gesagt, dass die Juden damals so eine messianische Erwartung gehabt haben. Die Ideen vom Alten Testament, die Thomas auch uns gezeigt hat in der letzten Predigt, die waren da in den Gedanken. Der Messias kommt, wir brauchen einen Retter. Eines Tages wird eine Person kommen, der alles wieder in Ordnung bringt. Die haben diese Erwartungen gehabt. Und jetzt ist Jesus hier und niemand hat ihn erkannt. Die haben einfach Jesus verpasst. Die haben den Messias verpasst. Und in diesem Kontext sehen wir, dass Markus durch diese Geschichte mit dem Baum uns etwas Wichtiges zeigt. Er möchte, dass wir diese Geschichte anschauen im Kontext und erkennen und verstehen, dass Israel eine Religion war in dieser Zeit, die viele Blätter hatte, wie ein Baum, aber keine echte Frucht. Israel hat nichts vorgebracht, wenn es um echte Anbetung geht. Die haben es einfach nicht. Gott war da. Jesus war da. Gott war da in ihren Mitte. Gott war, der Messias war da. Und die haben, Israel hat einfach keine Frucht hervorgebracht. Und das bringt uns zu unserem ersten Prinzip heute, das uns davon abhält, den Messias zu verpassen. Hüte du dich vor Religion ohne Frucht. Wir müssen aufpassen. Wir müssen täglich uns anschauen und analysieren, damit wir nicht diesen Weg gehen, wo wir einfach Religion haben, wo wir etwas von außen haben, wo wir vielleicht Status in der Gemeinde haben, wo wir vielleicht etwas Gutes tun in der Gemeinde, wo wir eine Religion haben, aber keine echte Frucht. Gott möchte nicht nur, dass wir Teil einer Gemeinde sind. Gott möchte nicht nur, dass wir bei den Veranstaltungen sind. Gott möchte auch nicht nur, dass wir einen bestimmten Verhalten haben. Gott möchte, dass wir gottzentrierte Anbetung haben, dass wir tatsächlich Gott von Herzen anbeten. Und wenn wir Gott von Herzen anbeten, dann werden wir seine Frucht, Gottes oder Frucht hervorbringen, die Gott gefällt. Johannes 15, Verse 1 bis 5. Ihr kennt vielleicht Johannes 15 sehr gut, ist eine super bekannte Bibelstelle. Ihr könnt Johannes 15 aufschlagen, wenn ihr auch diese Verse anschauen möchtet mit mir. Ich habe drei Texte, andere Texte außerhalb Markus 11, uns zu zeigen, dass Gott möchte, dass wir Frucht hervorbringen. Zuerst Johannes 15, Verse 1 bis 5. Jesus hat gesagt, und diese sind super Worte, ich soll ein bisschen langsamer reden, einfach diese Worte gut anzuschauen. Johannes 15, Verse 1 bis 5, Jesus hat gesagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und auch wenn wir hier aufhören, reicht das nicht aus für uns als eine Gemeinde? Ich habe gesagt, wir müssen uns behüten von Religion ohne Frucht. Gott möchte, dass wir Gott wohlgefällige Frucht hervorbringen. Jesus hat hier gesagt in Vers 2 von Johannes 15, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Religion ohne Frucht ist nicht Gott wohlgefällig, ist nicht wahre Anbetung. Zeigt, dass wir tatsächlich Gott verpasst haben, wenn wir keine gute Früchte hervorbringen. Dann können wir die Frage kurz stellen. Okay, Nick, ich verstehe, ich soll Frucht hervorbringen in meinem Leben, wenn ich eine echte Verbindung mit Jesus habe, wenn ich diese gottzentrierte Anbetung in mir habe. Aber wie sieht diese Frucht aus? Dann können wir einfach Galater 5 aufschlagen. Wenn ihr schon in Johannes 5 seid, ihr seid schon im Neuen Testament, einfach Galater aufzuschlagen ist nicht besonders weit. Oder auch mit dem Bibelsoftware-Programm ist es sowieso ein paar Klicks entfernt. Galater 5, Vers 16, Paulus hat geschrieben, ich sage aber, Galater 5, 16, wandelt im Geist, hat er geschrieben. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Gott möchte, dass wir im Geist wandeln. Dann hier an dieser Stelle, Vers 22, hat Paulus uns gezeigt, einfach erklärt für uns, wie diese Frucht aussieht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, gute, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Natürlich gibt es andere Früchte, die wir hervorbringen könnten. Diese Liste hat Gott entschieden, oder Gott hat entschieden, diese Liste für uns aufzuschreiben. Und diese Liste ist uns wichtig. Wenn wir sagen, diese gottzentrierte Anbetung, diese Religion mit Frucht, wie soll sie aussehen? Wie sieht es aus bei uns? Wir sollen als eine Gemeinde, nicht nur hier in der Eckstein-Gemeinde, sondern jede Gemeinde soll die liebevollste Gemeinde der Welt sein. Weil es zeigt einfach, dass wir Frucht hervorbringen. Freude, Friede, Langmut. Diese Charaktereigenschaften, die Gott möchte, dass wir haben, wenn wir im Geist wandeln, die sollen wir hervorbringen. Freundlichkeit. Und ich muss sagen auch, ich finde, dass die Eckstein-Gemeinde sehr freundlich ist. Natürlich gibt es einige, die vielleicht die Eckstein-Gemeinde besuchen und einen anderen Eindruck haben. Aber ihr macht das sehr gut. Gute, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Solche Früchte sollen wir nicht nur lesen in dieser Liste und als eine Gemeinde sagen, oh, das wäre schön eines Tages. Vielleicht werden wir lernen, wie wir das tun. Gott hat einfach gesagt, hey, wenn wir Gott anschauen, wenn wir Gott kennenlernen, dann müssen wir ganz einfach in Jesus bleiben. Wenn wir in Jesus bleiben, dann werden wir auch im Geist wandeln, weil die gehören zueinander. Und wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir einfach so sein, Gott ähnlich sein. Wir werden Ideen haben in uns, Gedanken haben in uns, Gefühle in uns haben, die einfach die Eigenschaften Gottes widerspiegeln. Und dann von diesem Herzen in uns werden wir viele Früchte hervorbringen. Wir werden suchen, Gelegenheiten, den Nächsten zu lieben, dem Nächsten zu dienen. Wir werden einfach so sein, sogar wenn wir viel Druck von außen haben, sogar wenn wir verschiedene Anfechtungen im Leben erleben, dann werden wir solche sein, die einfach geistliche Frucht hervorbringen. Und dann eine dritte Stelle, super kurz, in 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, Verse 4 bis 6. Und wir predigen auch durch 1. Johannes, was auch sehr passend ist. Johannes hat für uns geschrieben, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Sagt die Bibel einfach. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, wenn wir sagen, ich habe den Messias nicht verpasst, ich kenne den Messias, ich kenne Gott, ich habe eine Beziehung mit ihm und doch halten wir seine Gebote nicht, dann sind wir einfach Lügner. Es kann nicht sein. Und in einem solchen ist die Wahrheit einfach nicht. Wer aber, und hier ist eine große Hoffnung für die Eckstein-Gemeinde, wer aber sein Wort hält, die Gebote, die Gott uns gegeben hat, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie können wir wissen, dass wir den Messias nicht verpasst haben? Wie können wir wissen, dass wir eine gottzentrierte Anbetung tatsächlich haben? Wie wissen wir, dass wir in ihm sind? Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und ich verstehe auch, das schaffen wir nicht perfekt im Leben. Wir sind nicht vollkommen. Es ist nicht der Fall, dass wir hier in der Ecksteingemeinde sagen, wenn wir Gott tatsächlich kennengelernt haben und wenn wir Gott eine gottzentrierte Anbetung haben im Leben, dann werden wir alles perfekt machen. Das habe ich nicht gesagt, weil ich verstehe, dass wir einfach, wir sind noch nicht da. Eines Tages, nachdem wir sterben und den neuen Körper ansehen, dann werden wir nicht sündigen. Und es wird so schön sein. Aber in diesem Leben werden wir kämpfen. Das verstehe ich. Aber sind wir solche Leute, die regelmäßig einfach zeigen, dass wir in Jesus sind, weil wir seine Gebote halten, weil wir ihm gehorchen, weil wir in uns, weil wir die biblischen Prinzipien oder Bibelstellen in uns haben, in unserem Herzen haben, damit wir wissen, was möchte Gott von mir heute? Was soll ich tun? Wir müssen daran denken, welche Früchte wir hervorbringen. Die Frucht, die du hervorbringst, oder die Früchte, die du hervorbringst, zeigen, was für eine Beziehung du mit Gott hast. Genau mit diesem Baum als Illustration von Israel. Israel hat keine echte Beziehung mit Gott gehabt. Die haben keine echte Verbindung mit Gott gehabt. Die haben keine Früchte hervorgebracht. Und Jesus hat gesagt, Urteil, einfach fertig. Das Baum, oder der Baum ist schon tot und muss weg sein. Und das ist nicht, was wir in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Gott erleben möchten. Es gibt noch viel zu lernen von dieser Geschichte. Lasst uns Markus wieder anschauen. Lasst uns Markus 11, 15 anschauen. Jesus hat das getan. Jesus hat einfach diesen Baum verflüchtet. Er hat einfach diese Worte gesagt und der Baum ist verdorben. Und dann Vers 15 von Markus 11. Und sie kamen nach Jerusalem. Nun ist Jesus wieder in Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tisch der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und dann können wir diese Geschichte anschauen und die Frage stellen, was für eine Verbindung hat die Geschichte vom Baum, Feigenbaum, mit dieser Geschichte zu tun? Aber in der ersten Geschichte, was mit dem Baum passiert ist, sehen wir eine Illustration von Israel und jetzt schauen wir den Tempel an. Und der Tempel war im Zentrum der Religion in Israel, nicht wahr? Alles, was wir im Alten Testament gelesen haben, zeigt uns, dass der Tempel super wichtig war. Alles, was um Religion geht, ist hier zentriert im Tempel. Und jetzt kam Jesus in den Tempel und was hat er gesagt? Oh, der Tempel ist so schön. Ich freue mich so sehr, dass Herodes einfach diesen Tempel wieder aufgebaut hat. Und alles, was ihr macht hier, ist so schön. Ich freue mich sehr, hat Jesus gesagt, dass ihr so anbetet. So eine echte Verbindung mit Gott habt. Hat Jesus das gesagt in unserem Text? Nein, das ist nicht, was er gesagt hat und getan hat. Er ist in den Tempel gegangen und er war nicht zufrieden mit dem, was er gesehen hat. Es gab einige da, die etwas verkauft haben oder Geld gewechselt haben. Und wenn wir nur diese Verse lesen, dann vielleicht verstehen wir nicht im ersten Blick, warum Jesus das getan hat. Aber dann können wir Vers 17 lesen. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und was wir, wenn wir diese Stelle studieren, was wir herausfinden, ist, dass viele von den Verkäufern hier und auch Geldwechsler, die haben einfach Geld und Sachen geklaut. Die haben einfach Tiere, es gab auch einige, die Tiere zum Tempel gebracht hat, um zu opfern. Aber diese Wechsler und Verkäufer, Die haben einfach diese Tiere angeschaut und die haben gesagt, einfach nicht vollkommen, nicht gut genug für ein Opfer. Weg mit dem Tier, aber wir haben etwas Schönes hier zu verkaufen. Dann haben sie einfach viel Geschäft gemacht durch diese Religion oder diese Aspekte der Religion im Tempel. Auch als sie Geld genommen haben, haben sie Geld gewechselt, weil wir können auch vorstellen, viele von anderen Ländern sind zum Tempel gekommen, um etwas zu opfern. Es gibt so eine Steuer auch zu bezahlen. Und diese Geldwechsler haben auch viel mehr genommen, als sie sollten. Die haben viel Geschäfte durchgemacht. Und alle diese Sachen, die sie getan haben, haben eigentlich nichts zu tun mit echter Anbetung. Nichts zu tun mit echter Anbetung. Es war einfach Geschäft. Und Jesus hat diese Sachen angeschaut und er hat gesagt, boah, es ist einfach schrecklich, was hier passiert ist. Gott hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Leute sollen einfach hierher kommen, zum Tempel kommen, die sollen einfach durch die Türen kommen und die sollen Gott anschauen. Sie sollen seine Herrlichkeit anschauen. Sie sollen einfach echte Anbetung erleben. Und als Leute einfach zum Tempel kamen, haben sie ein anderes Erlebnis gehabt, eine andere Erfahrung gehabt. Und Jesus hat gesagt, das ist einfach schade. Das ist schrecklich, was hier passiert ist. Und schau mal hier, die Reaktion der Pharisäer, Vers 18, die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es, was Jesus gesagt hat. Und die haben gesehen, was er getan hat. Und suchten, wie sie ihn umbringen könnte. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Andere Leute da haben Jesus angeschaut, die haben gehört, was Jesus gesagt hat. Die haben vielleicht auch verstanden, dass alle diese Sachen hier im Tempel, diese geschäftlichen Sachen, haben nichts zu tun mit echter Anbetung. Die haben Jesus gehört und vielleicht haben sie auch gedacht, die brauchen wir überhaupt nicht, um eine echte Beziehung mit Gott zu haben, eine echte Verbindung mit Gott zu haben. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester waren nicht zufrieden. Die haben gedacht, Mensch, wir müssen ihn einfach wegnehmen und umbringen, damit er einfach raus vom Weg ist. Die haben eine Art von Religion gehabt hier in diesem Tempel und im Geschäft, ohne ein Herz für Gott zu haben. Die waren sehr beschäftigt mit den normalen Sachen des Lebens, aber die haben eigentlich in allem, was sie hier im Tempel getan haben, kein Herz für Gott gehabt. Dadurch haben sie Jesus verpasst. Und das bringt uns zu unserem zweiten Prinzip heute Morgen, das uns davon abhält, den Messias zu verpassen. Hüte du dich vor Religion ohne Herz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesem Weg folgen, eine Religion zu haben, ohne ein Herz für Gott zu haben. Natürlich haben wir auch in der Gemeinde Religion. Wir haben Traditionen, das haben wir auch gesagt durch die Predigten im Markus-Evangelium. Um 10.58 Uhr kommen die Musiker vorne und die spielen. Und wir haben beim Musikgottesdienst zwei Lieder Ansagen, zwei Lieder Predigt, danach zwei Lieder. Wir haben unsere Traditionen auch. Ich sage nicht, dass unsere Traditionen schlecht sind. Was ich möchte euch warnen, und ich warne mich selbst auch. Wir möchten nicht, dass wir so einfach Gewohnheiten haben, dass wir so einfach im Flow sind, dass wir etwas tun, ohne ein Herz für Gott zu haben. Und ich fand die Lieder heute Morgen super. Die haben eigentlich uns geholfen, ein Herz für Gott zu haben. Dass wir Gott anschauen, dass wir seine Herrlichkeit sehen und dass wir für ihn eine echte Liebe haben. Und das müssen wir haben, weil wenn wir keine echte Liebe, kein Herz für Gott haben, aber wir gehen durch die Traditionen, durch die Gewohnheiten, die wir haben, dann wird Gott auch uns anschauen und sagen, das ist nicht richtig. Auch Männer, die einfach geschäftigt sind im Tempel, gefallen Gott nicht. Und auch Männer und Frauen, Ecksteiner, die beschäftigt, nicht geschäftlich, sondern einfach beschäftigt in der Gemeinde sind. Ohne ein Herz für Gott zu haben, reicht nicht aus. So einen Punkt haben wir oft in Markus Evangelium gesehen. Heute ist nicht der erste Tag, wo wir diesen Punkt genannt haben. Wir haben gute Prinzipien bezüglich Gesetzlichkeit in Markus Evangelium gehört. Gute Predigten auch, die uns helfen zu verstehen, dass das Herz in uns viel wichtiger ist oder super wichtig ist. Wir wissen, dass Religion oder die Werke, die wir tun, müssen in und vor Liebe für Gott gegründet sein. Alles, was wir tun für Gott, muss einfach von Liebe für ihn herauskommen. Hier sind drei Bibelstellen auch. Nicht, dass drei eine magische Nummer ist. Es hat einfach so geklappt, wenn es um Zeit geht für diese Predigt. Drei Bibelstellen, zuerst im Alten Testament, 5. Mose. Wir werden über die Liebe Gottes reden und wie wichtig es ist, dass wir Gott lieben. 5. Mose. Und vielleicht denken wir am Alten Testament und wir denken, die 5 Bücher Mose werden wir einfach Gesetz sehen. Gesetz nach Gesetz nach Gesetz. Aber wenn wir 5. Mose richtig verstehen, dann werden wir sehen, dass Gott möchte, dass wir ihn, dass wir Gott lieben. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 16. 5. Mose 30, 16. Das ist sehr schön zu hören. Viele schlagen auf einfach und blättern zu 5. Mose 30, Vers 16. Hier an dieser Stelle lesen wir, was ich dir heute gebiete. Hier haben wir einen Kontext von Gesetz, nicht wahr? Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du siehst, um es in Besitz zu nehmen. Auch im Alten Testament, es ist nicht nur, dass Gott Gesetze gibt und sagt, haltet die. Er hat einfach nicht nur gesagt im Alten Testament, hier, wir haben viele Regeln für euch und wir möchten, dass ihr einfach gehorcht. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ja, ich habe viele Gesetze für euch, viele Regeln, aber hier ist, was wichtig ist. Zuerst, dass du den Herrn, deinen Gott, und seht ihr hier auch im Text diese echte Verbindung, gottzentrierte Anbetung, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Und dann natürlich, wenn wir ihn lieben, dann werden wir in seinen Wegen wandeln. Dann haben wir zwei Stellen vom Neuen Testament, Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, 24. Jesus hat gesagt, dass wir eigentlich nur Gott lieben können oder andere Sachen, aber wir würden gleichzeitig nicht Gott lieben und Götzen lieben. Das gleichzeitig passiert nicht. Matthäus 6, 24, Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Unmöglich. Es einfach passiert nicht in unserem Leben. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt nur in unserem Herzen einen Platz, eine Priorität. Und Gott hat gesagt, wir müssen Gott lieben. Weil Religion ohne Herz gefällt Gott nicht. Und hier ist eine dritte Stelle, 1. Korinther 2, Vers 9. 1. Korinther 2, Vers 9. Paulus hat geschrieben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn gehorchen. Habt ihr mitgelesen? Habt ihr tatsächlich gesehen, was hier geschrieben steht? Paulus hat nicht geschrieben, die ihn gehorchen, sondern die ihn lieben. Er in 1. Korinther 2, er beschreibt diese wunderbaren Sachen, die kommen. Keine Augen gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keine Menschen Herz genommen hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist Gott sehr wichtig, dass wir jeden Tag Gott lehnen. Pass auf, dass du nicht eine Religion hast oder Traditionen hast, sogar hier in der Eckstein-Gemeinde, ohne ein Herz für Gott. Das reicht nicht aus. Besser wäre es, mit den Traditionen zu kämpfen, vielleicht einfach Ich möchte auch aufpassen, besser vielleicht manchmal nicht zum Gottesdienst zu kommen, aber eine echte Liebe für Gott zu haben, als zu sagen, hier ist meine Liste, Anwesenheitsliste von 1981. Ich bin jeden Sonntag in der Gemeinde, schau mal hier, ich bin jeden Sonntag da. Aber ohne Herz für Gott zu haben, ohne Liebe für Gott zu haben, es wäre besser, diese Liste einfach wegzuschmeißen und Gott zu lieben. Weil wenn wir Gott lieben, das gefällt ihm. Wie wir als eine Gemeinde aussehen, oder wie würden wir als eine Gemeinde aussehen, wenn die Mitglieder Gott so lieben? Hier ist der Schlüssel, wir schauen Gottes Herrlichkeit an und wachsen in Liebe für ihn. Und das werden wir sehen hier im letzten Teil des Texts. Es gibt noch viel mehr zu lernen hier. Und wir haben nicht die Ewigkeit heute, den Text anzuschauen. Aber tatsächlich werden wir die Ewigkeit haben, diesen Text kennenzulernen. Aber das möchte ich nicht schaffen heute. Ein paar Minuten mehr und dann werden wir den Rest des Texts anschauen. Ab Vers 19 in Markus 11. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Okay. Im Kontext haben wir viel, Jesus hat sich oft bewegt. Er war außerhalb Jerusalem, er ist in Jerusalem hinein, er ist zu Jerusalem gegangen. Und jetzt ist es Abend und ging er aus der Stadt hinaus. Dann in Vers 20, als sie am Morgen vorbeikamen, das heißt am nächsten Tag, die sind wieder nach Jerusalem gegangen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflüchtet hast, ist verdorrt. Und hier finde ich es gut, dass wir heute diese lange Bibelstelle als ein Stück anschauen. Weil wir mit dieser Geschichte vom Feigenbaum angefangen haben heute Morgen. Ich habe euch gesagt, dass Religion ohne Frucht schlecht ist, gefällt Gott nicht. Auch Religion ohne Herz gefällt Gott nicht. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Punkt. Wir sehen wieder diese Geschichte oder was mit dem Baum passiert ist. Die Prinzipien, die wir haben, gehören zusammen. Aber was ich oft sehe, ist, dass wir vielleicht mit Vers 22 beginnen. Wir könnten auch das machen hier in der Ersteingemeinde. Nächsten Sonntag könnten wir eine Predigt von Markus 11, 22 bis 26 haben und das Thema wäre Gebet. Und dann können wir einfach über Gebet reden. Wie sollen wir beten? Was erwartet Gott von uns im Gebet? Was auch schön ist und sehr gut ist, die anderen Prediger, die viel besser sind wie ich, die haben diese Stelle so gepredigt. Aber ich finde auch, dass diese Passage hier, Verse 22 bis 26, passen perfekt zu den zwei Prinzipien, die wir schon gesehen haben heute Morgen. Petrus hat diesen Baum gesehen und er hat einfach gesagt, Jesus, schau mal hier, den Baum, den du gestern verflüchtet hast, ist tot, verdorben, von den Wurzeln nach oben, ist einfach verdorben, ist weg, ist einfach gut für Brennholz, das war's, hat Petrus gesagt. Und dann haben wir in Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihm. In diesem Kontext vom Feigenbaum, vom Tempel, von Religion, die einfach wertlos ist, Jesus zeigt uns, wie wir etwas Proaktives tun können, um echte, gottzentrierte Anbetung im Leben zu haben und zu erfahren. Und hier ist der Schlüssel hier. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Jüngern, die da waren, hab Glauben an Gott, denn wahrlich ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden. Was immer er sagt, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch oder auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Und hier haben wir eigentlich eine Lektion über Gebet, Aber die Passage passt super zu unserem Kontext. Nicht nur eine Einzellektion, sondern eine Lektion, die viel mit wahrer Anbetung zu tun hat. Und wenn wir den Messias nicht verpassen möchten, das Thema für heute, wie so viele getan haben, dann müssen wir verstehen, wie wir beten, wie wir eine echte Verbindung mit Jesus schaffen. Und das bringt uns zu unserem dritten Prinzip, das uns davon abhaltet, den Messias zu verpassen. Das ist, suche du nach gottabhängiger Anbetung. Wir müssen daran streben oder suchen nach gottabhängiger Anbetung. Und das ist eigentlich, was wir hier in dieser Passage sehen. Wie Jesus lehrt, dass wir beten sollen, zeigt einfach, dass wir 100% von Gott abhängig sind. Und wenn wir Jesus und Gott nicht verpassen möchten, dann müssen wir einfach daran streben, diese gottabhängige Anbetung zu haben und zu erfahren im Leben. Und hier, ich verstehe auch, dass wir noch eine Stunde verbringen könnten mit dieser Stelle, das machen wir nicht, aber ich möchte euch vier Eigenschaften von wahrer Anbetung zeigen von diesem Text. Vier Eigenschaften. Einige haben fünf, ich habe entschieden nur vier. Ihr könnt auch aufschreiben, wenn ihr möchtet. Von diesem Text haben wir vier Eigenschaften von wahrer Anbetung. Zuerst Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Und oft lesen wir diese Stelle und denken, okay, die erste Eigenschaft, Glauben. Aber nicht nur Glauben, sondern an Gott. Und das ist, was betont ist hier. Das hat alles zu tun mit dem Charakter Gottes. Es ist nicht nur, dass wir in dieser Stelle, in Vers 22, Glauben brauchen, aber wir müssen Gott so kennenlernen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir tatsächlich kennen, wer er ist. Er ist treu, können wir sagen. Und das sehen wir hier auch in diesem Text. Wir müssen ihn so kennenlernen, dass wir verstehen, dass er, dass wir unsere Zuversicht in ihm finden. Er ist treu. Wir können Gott vertrauen, weil er treu ist. Er ist würdig. Wir können ihm vertrauen in allem. Wir können auch erkennen, dass wir von ihm abhängig sind, weil er so treu ist. In 1. Korinther 10, Vers 13 hat Paulus über Versuchung geschrieben. Und er hat geschrieben einfach, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und dann die nächsten vier Worte für sein Argument über oder bezüglich Versuchen, hat Paulus einfach geschrieben, Gott aber ist treu. Gott ist treu. Und wenn wir ihn nicht verpassen möchten, wenn wir einfach nicht von ihm abgelenkt sein möchten, dann müssen wir einfach verstehen und glauben, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Und wenn wir Glauben haben, es ist nicht nur eine große Hoffnung, sondern wir kennen den Gott, der tatsächlich mächtig ist, etwas zu tun. Und das sehen wir auch in Markus 11, 23. Denn wahrlich, ich sage euch, hat Jesus gesagt, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich auf und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Zweitens, wir müssen im Glauben beten und anbeten. Wir müssen einfach im Glauben. Zuerst habe ich gesagt, dass wir einfach Glauben an Gott haben müssen. Dann zweitens müssen wir im Glauben beten. Das schafft für uns diese echte Verbindung mit Gott, dass wir ständig glauben. Viele schauen diese Stelle an und sagen, wow, was für eine Aussage von Jesus. Ich würde das auch gern tun. Eines Tages einfach vielleicht nach München zu fahren oder in die Schweiz zu fliegen. Einfach so einen hohen Berg anzuschauen, zu sagen, jetzt probieren wir, ob die Worte, wir werden prüfen, ob die Worte Jesu tatsächlich wahr sind. Und dann im Glauben versuchen wir einfach, einen Berg hochzuheben und ins See zu werfen. Das wird nicht passieren. Jesus hat das auch nicht getan in seinem Dienst, nicht wahr? Er hat viele Wunder getan, aber wir lesen nicht, dass er das auch selbst getan hat. Und wenn ich diese Stelle anschaue, dann sehe ich auch, dass Jesus so eine Redewendung benutzt hat, uns zu zeigen, dass wir einfach viel zu niedrige Gedanken haben über Gebet und Glauben. Und Jesus möchte einfach sagen, hey, wenn ihr tatsächlich glaubt, wenn ihr Glauben im Herzen habt, wenn ihr so eine Verbindung mit Gott habt, dann werdet ihr fragen und ihr werdet auch sehen, dass Gott antwortet. Gott kann hier, und auch hier ist vielleicht der Punkt, den wir nennen können, Gott, durch diese Stelle müssen wir glauben, dass Gott erledigen kann, was super schwer ist. Wenn wir diese echte Anbetung erfahren möchten, dann brauchen wir diese Theologie. Wir müssen Gott so kennenlernen, dass wir wissen, dass er mächtig ist und erledigen kann, was er will. Sogar wenn die Sachen schwer sind. Wir haben diese Gewissheit, dass Gott machen kann, was er will. Und natürlich stellen wir die Frage, warum tut Gott nicht, was wir wollen? Weil wir haben viele Gebetsanliegen und wir denken, dass viele von den Gebetsanliegen sehr gut sind, auch. Wir möchten, dass eine Person vielleicht, die krank ist, wir möchten, dass diese Person geheilt wird. Wir können auch gute Gebetsanliegen haben. Wir können für die Ungläubigen beten und beten, dass sie zum Glauben kommen. Oder vielleicht möchten wir einen fetten BMW, ein großes Auto. Und wir haben diese Wünsche und wir lesen diese Stelle und denken, wenn ich eine echte Anbetung habe, echte gottzentrierte Anbetung habe, dann es scheint mir, dass ich einfach beten muss und dann wird Gott mir alles geben, was ich möchte. Aber wir haben eine Antwort hier in Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr euch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt euch. Einfach nicht Vergebung, noch nicht. Aber hier hat Jesus einfach gesagt, wenn wir etwas wollen, wenn wir Gebetsanliegen haben, dann ist es nicht nur, dass wir etwas wollen, sondern dass wir im Gebet tatsächlich mit Gott reden. Wir müssen erbitten, ist der dritte Punkt. Oder diese dritte Eigenschaft von wahrer Anbetung. Gott möchte, dass wir an Gott glauben, dass wir Gott im Zentrum haben. Er möchte, dass wir tatsächlich glauben und Vertrauen zu Gott haben. Und dann hier, Gott möchte, dass wir erbitten. Gott möchte, dass wir einfach laut 1. Petrus 5, 7 alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Wir bitten aber ganz klar und deutlich nach dem Willen Gottes. Das ist auch vielleicht eine Lektion für später oder für Grundlagenkurs, wenn wir über Gebet reden. Gott möchte auch, dass wir, laut Kolosser 3, 16, dass wir sein Wort in unserem Herzen haben, dass das Wort in das Herz wohnt und das Wort eigentlich das Herz herrscht. Das haben wir auch von der letzten Predigt ein bisschen gesehen. Und wenn Gottes Wort in meinem Herzen herrscht, dann werde ich gottähnliche Gedanken haben. Wenn ich gottähnliche Gedanken habe, dann werde ich auch beten in einer gottwohlgefälligen Weise und dann wird Gott versorgen, was er will. Zum Beispiel, ich kann beten, dass vielleicht ein Freund, der ungläubig ist, oder ein Nachbar, der ungläubig ist, zum Glauben kommt. Das ist eine gute Gebetsanliegen. Das ist etwas Gutes. Aber ich würde so beten in diesem Moment, Herr, ich habe Vertrauen zu dir. Ich verstehe, ich bin nicht hier einfach etwas zu tun, sondern eine echte Beziehung mit dir zu haben. Ich habe Vertrauen zu dir. Ich möchte mit dir reden und ich habe heute eine Bitte. Ich möchte gern, dass der Freund zum Glauben kommt. Das möchte ich, Herr. Aber genau wie Jesus gebetet hat, beten wir auch. Aber was wichtig, Herr, ist, ist nicht, was ich will, sondern was du willst. Und wir verstehen auch, dass Gott das Evangelium gibt, dass Gott Licht in die Welt wirft oder scheint, damit Menschen seine Herrlichkeit anschauen können und entweder ihm folgen oder ihn ablehnen. Und ich kann einfach beten nach Gottes Willen. Und dann sind wir sicher, wenn Gott will, dann wird er versorgen, was er will. Es gibt andere Bibelstellen, die wir anschauen könnten. über das Thema. Wir haben aber nicht so viel Zeit heute Morgen. Lass uns einfach den letzten Vers hier anschauen, in Vers 24. Jesus hat auch gesagt, wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch oder auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Dann können wir auch die Frage stellen, wie passt dieser Vers im gesamten Bild? Wir haben den Baum angeschaut, wir haben den Tempel angeschaut, wir haben über Gebet gesprochen und jetzt reden wir über Vergebung. Jesus, es gibt so viele Teile an dieser Stelle, wie passen die alle zusammen? Und hier ist viertens, wir müssen anhand des Evangeliums anbeten. Wir müssen anhand des Evangeliums anbeten. Weil wenn wir mit Gott reden, wenn wir diese echte, ganz gottzentrierte Anbetung haben möchten, wenn wir eine echte Beziehung mit Gott haben möchten, dann Gott hat einfach gesagt, das Evangelium ist so einfach, dass wenn dir vergeben ist, dann müsst du auch bereit sein, dem Nächsten zu vergeben. Und wenn du nicht bereit bist, dem Nächsten zu vergeben, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Und wenn du das Evangelium nicht verstanden hast, dann hast du keine echte Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist so einfach. Und Jesus hat gesagt, schau mal hier, wir haben so viele gute Prinzipien. Wir müssen uns behüten von einer Religion ohne Frucht. Wir müssen Frucht hervorbringen. Wie können wir Frucht hervorbringen? Indem wir ein Herz für Gott haben. Nicht, dass wir einfach im Tempel sitzen und Geschäft machen, sondern dass wir tatsächlich Gott lieben. Und wenn wir tatsächlich Gott lieben, dann werden wir mit ihm reden, dann werden wir gottähnliche Gedanken haben, dann werden wir beten und sehen, dass er Gebet erhört. Und dann werden wir natürlich in diesem Kontext auch dem Nächsten vergeben. Und wenn wir nicht bereit sind, dem Nächsten zu vergeben, dann zeigen wir, dass wir tatsächlich Gott nicht kennengelernt haben. Es ist so wichtig, Vergebung ist einfach so wichtig, dass wenn wir dem Nächsten nicht vergeben, denn Gott hat gesagt, dann ist dir auch nicht vergeben. Du hast nicht verstanden. Komm einfach zurück zum Evangelium. Wow, wir haben viel gelernt heute und ich hoffe, dass wir nicht nur Infos gehört haben, sondern dass wir gelernt haben, Jesus im Leben nicht zu verpassen. Nicht, dass wir von außen Religion haben, ohne Frucht, ohne Herz, ohne Liebe für Gott und ohne Gebet. Wir haben diese drei Prinzipien gesehen, die uns davon abhalten, den Messias zu verpassen. Und ich hoffe diese Woche, dass wir tatsächlich eine Verbindung mit Jesus pflegen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, unser Gott und unsere Zuversicht, Herr, wir beten zu dir nach dieser Predigt, als wir diese lange Stelle angeschaut haben, oder nachdem wir diese lange Stelle angeschaut haben heute. Und Herr, wir möchten einfach beten, dass du uns hilfst. Wir sind schwach als Menschen, das wissen wir. Wir haben alle verschiedene Hintergründe hier im Saal heute, hier in dieser Gemeinde. Wir haben alle verschiedene Last, die wir tragen, ist unterschiedlich. Und Herr, wir sind nicht fähig in uns selbst, 100% auf dich zu konzentrieren oder dich immer im Zentrum zu halten. Aber Herr, du bist so gnädig, dass du uns hilfst, dich im Zentrum zu haben. Herr, du erinnerst uns durch dein Wort, durch die Gemeinschaft, durch die Predigten, durch die Gemeinde, dass wir immer daran streben müssen, diese echte Verbindung mit dir zu haben, dass wir in Jesus bleiben und dass er in uns bleibt. Und Herr, wir möchten als eine Gemeinde in dieser super kurzen Zeit, die wir auf Erden haben, Herr, wir möchten gute Frucht hervorbringen. Herr, wir möchten, wenn du willst, dass wir das Evangelium verkündigen und Menschen zum Glauben kommen, das möchten wir tun. Oder wenn wir die Nationen zu Jüngern machen sollten, indem wir sie lehren, alles zu halten, was du geboten hast, Herr, das möchten wir tun. Oder wenn du möchtest, Herr, dass wir dienen in einer Weise, die super anstrengend ist, Herr, das möchten wir tun. Und Herr, wenn du auch uns Ruhe gibst, dann möchten wir auch einfach uns darauf freuen und dankbar sein für alles, was du versorgst. Herr, wir möchten einfach diese Verbindung mit dir haben. Hilf uns in dieser Welt, besonders in einem westlichen oder in einer westlichen Welt, wo wir so viel Reichtum haben. Hilf uns bitte, nicht von dir abgelenkt zu sein, dass wir immer an dich denken und diese Beziehung mit dir pflegen, zu deiner Ehre. Amen.